Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Podcast, der unter der Mitternachtssonne aufgenommen wird.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Es ist herrlich. Also, wir sind ein Podcast, meistens zum Hören, aber man kann uns auch sehen. Und wer jetzt auf YouTube das Video anschaut, wird sehen, wir haben jetzt da Ortszeit, knapp 22 Uhr. Und der Flo sitzt einfach, ja, am helllichten Tag, vor dem See, vor dem Berg, am Campingplatz.
Ja, hinten sieht man noch die Sonnenstrahlen. Das ist schon richtig cool. Also das haben wir in der letzten Episode gar nicht besprochen, wie das eigentlich ist, unter dieser Bright Midnight Radlrennen zu fahren.
Ja, jetzt gehen wir dieses Mal komplett ohne irgendwie Vorgespräch einfach direkt zum Thema. Wir sind im zweiten Teil von deiner Bright Midnight Teilnahme. Bitte hol uns nochmal kurz ab. Wir waren bis Checkpoint 1. Sag uns bitte nochmal, wie viel Distanz hat das Rennen insgesamt? Wie lang bist du jetzt unterwegs und wo ist genau der Stand? Und vor allem, wie viel Höhenmeter insgesamt?
Das Rennen hat 1100 irgendwas Kilometer und über 20.000 Höhenmeter, obwohl diese Höhenmeterangaben und die Höhenmetermessungen und das ist auf so einer Distanz immer eine recht komplexe und ungenaue Geschichte. Und der Checkpoint 1 ist so knapp über 200 Kilometer. Und den habe ich jetzt gerade passiert und mich entschieden, nicht das Fußballspiel fertig zu schauen, obwohl es eh schon 2-0 gestanden ist und auch nicht
im Hintergrund ist gerade herrlich jetzt Szenerie zu sehen
und auch nicht da einzukehren und weiterzufahren.
Übers Wetter müssen wir einmal kurz reden. Du hast ja vor dem Start gewusst, es wird bescheiden. Es ist angesagt gewesen oder prognostiziert gewesen, dass es nass wird, dass es kalt wird. Und es war dann nass und kalt. Und ich habe noch ein Zitat vom Justinus Leveiker im Kopf, der gesagt hat, the green winter is tougher than the white winter. Was so viel heißt wie ein sommerlicher Wintereinbruch ist einfach viel schlimmer als der tatsächliche Winter.
Genau, also das ist überhaupt, dass es in Norwegen zwei Winter gibt, einen weißen Winter und einen grünen Winter. Und ja, das Sache im grünen Winter ist natürlich für mich, also ich weiß nicht, wie der weiße Winter in Norwegen ist, aber für mich diese Unvorhersehbarkeit des Wetters. Also du kannst jeglichen Wetterbericht und jegliche Vorhersage komplett kübeln. Es sagt an 80% Regenwahrscheinlichkeit und es scheint die Sonne. Es sagt der Sonne an und es schüttet runter. Es sagt 15 Grad an und es hat 8. Also ich habe dann wirklich aufgehört. Vielleicht gibt es genauere Apps, aber dazu war ich zu kurz in Norwegen, um mich damit auseinanderzusetzen. Aber und man kann es auch nicht wirklich nicht vorhersehen. Du fährst bei blauem Himmel und Sonnenschein weg, du fährst über eine Kuppe und machst eine Linkskurve und du bist im kompletten Schüttregen. Also das hat es nicht einfach gemacht. Und vor allem dann auf 1000 Kilometer auf so einer großen Fläche dann überhaupt das Wetter vorherzusehen und vorherzusagen, das ist sowieso unmöglich. Aber ich war eingestellt aufs Schlimmste.
Du warst dann am Ende des Tages bei Checkpoint 1, die Nacht unter Anführungszeichen bricht an. Wie ist das jetzt, wenn du, es war Anfang Juli, also es war so circa 2 bis 3 Wochen nach der Sommersonnenwende, wo es ja noch ein Stück heller ist als jetzt, aber es war bei dir immer noch sehr hell, ist es jetzt eine Woche nach dem Rennen auch immer noch.
Genau, jetzt bin ich schon viel weiter im Süden, jetzt sind wir kurz vor Oslo. Gestern hat es so als erste Mal wieder so eine richtige Nacht unter Anführungszeichen gegeben, also es war wirklich für 2-3 Stunden, also nicht richtig finster, aber es hat dann schon so ein bisschen gedämmert und beim Autofahren hat man dann schon, war man dann schon froh über sein Licht. Also es ist sowieso Pflicht in Norwegen immer mit Licht zu fahren und das war jetzt das erste Mal, dass man dann auch wirklich froh drum war, dass das Licht an war im Auto. Weiter oben und beim Rennen, da war es dann auch wirklich so, die Sonnenuntergang offiziell ist um 2:30 und um 3:30 ist Sonnenaufgang und dazwischen wird es halt einfach nicht finster und je nachdem, ob man in einem Tal ist oder irgendwie in der Ebene, die Sonne verschwindet kurz hinterm Berg und taucht dann wieder auf. Also wenn es jetzt nicht komplett bewölkt ist und richtig schwarze Wolken hat, dann merkt man keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Es ist auch nämlich, weil tagsüber die Sonne macht jetzt nicht so einen richtigen Bogen, steigt auf in den Zenit und fällt dann langsam wieder, sondern sie taucht auf über dem Horizont, wabert den ganzen Tag so knapp über dem Horizont, so ein bisschen dahin und irgendwann ist sie dann kurz weg und dann kommt sie wieder. Also sie bestreitet jetzt nicht so einen richtig krassen Bogen. Und ja, ist am Anfang echt gewöhnungsbedürftig, aber beim Radlfahren und während dem Rennen ist es schon sehr, sehr cool. Also einfach, dass man weiß, es wird nicht finster, es ändert sich eigentlich nichts. So, es wird auch nicht kälter in der Nacht, wirklich, weil es eh schon nur 8 Grad hat und ganz oben 2 oder 3 Grad oder 1 Grad. Was aber auch den Nachteil hat, dass die Sonne nicht richtig wärmt. Also wenn du aus dem Regen rauskommst und du kriegst ein paar Sonnenstrahlen ab, die trocknen nicht die Straße auf und dich wärmen es auf auch nicht. Also das ist schon irgendwie speziell. Das ist echt unglaublich cool, das zu erleben. Das war mit der Grund, warum ich das Rennen unbedingt fahren wollte. Und vielleicht das auch noch, die Route ist unfassbar. Also wenn man sich das im Nachhinein dann auf Strava anschaut, da sieht man nur Nationalpark, 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 Nationalpark. Und es ist echt unglaublich schön. Also die ganze Landschaft da zu beschreiben, durch die man da alle fährt, was man da alles erlebt, das wird zu weit führen, aber es ist echt ein Highlight jagt das nächste. Also man kommt auf so eine Hochebene, da liegt ein bisschen Schnee, da ist ein riesiger See. Dann kommt man runter in ein grünes Tal, das ist leicht hügelig, da hast du so da werden Erdbeeren geerntet oder da hast ein Roggenfeld oder da hast so Wildgräser. Ja, dann kommst wieder durch eine Schlucht mit Wasserfällen rechts und links. Also es ist landschaftlich unglaublich geil.
Was macht es mit dem Biorhythmus, also mit der Müdigkeit? Wie ist es mit dem Schlafbedürfnis? Bist du gleich müde? Bist du zu einer anderen Zeit müde oder bist du weniger müde und es fällt einfacher, in der Nacht durchzufahren?
Also die erste Nacht durchzufahren ist mir tatsächlich leichter gefallen, als es sonst ist bei den Rennen. Die erste Nacht ist ja meist die härteste. Sonst, ich bin froh, dass ich schon Wochen vorher in Norwegen war, um mich dran zu gewöhnen. Am Anfang war es nicht einfach. Also auch, weil man es im Wohnmobil nicht so ganz richtig finster kriegt. dass du richtig gut schlafen kannst. Und ja, aber sonst geht's eigentlich. Also da habe ich jetzt keine Auswirkungen gehabt, keine großen.
Und ich hoffe, du hast da keine großen Auswirkungen gehabt mit deiner Beleuchtung, weil du hast ja auf, sag mal, was Bewährtes zurückgegriffen, das sie eigentlich noch nie wirklich bewährt hat. Aber du hast das sozusagen riskiert, bist ohne Dynamo gefahren und nur mit deiner, ich sag einmal, mittelmäßigen,
guten alten
Lupine.
Mit meiner guten alten Lupine. Und ich habe ich habe kurz mit der Marei geschrieben und sie hat gesagt, sie hat insgesamt im ganzen Rennen 4 Stunden das Licht eingeschalten gehabt. Und ich habe gewusst, mein Akku haltet 6. Deswegen bin ich nur mit einem Akku gefahren. Und zur Not habe ich den Adapter mit gehabt. Ich hätte sie auch mit dem Powerbank laden können, falls ich wirklich brauche. Tatsächlich eingeschalten habe ich die Lampe nur ein einziges Mal im ganzen Rennen. Und zwar in diesem Tunnel. Und daher waren es jetzt den Einspieler und das ist der Sacralobra Einspieler. Mhm. So, und übrigens Scheiß auf Sacralobra. Da jetzt von Checkpoint 1 runter war ein Tunnel mit 13 Grad Gefälle und im Tunnel war so eine 270 Grad Kurven wie in Sacralobra. Aber der Tunnel war einfach so ein Stollen. Der war in den Stein gehauen. Keine Lichter, keine Notausgänge, kein gar nichts, nicht einmal eine Straße, einfach nur so ein Schotterweg. Das war komplett geil und das war die einzigen 2 Kilometer, wo ich das Licht eingeschalten habe. Genau. Das war wirklich cool und natürlich, wenn ein Tunnel sich verschraubt oder wenn ein Tunnel eine scharfe Kurve macht, dann siehst du halt kein Ende des Tunnels und kein Licht am Ende des Tunnels und dann wird es halt selbst in der Bright Midnight finster. Also in dem Tunnel brauchst du, glaube ich, immer ein Licht, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit du hinkommst. Und ich war irgendwie so um 3, 4 in der Früh dort auf dieser Abfahrt von Checkpoint 1.
Ja, du muss ich jetzt kurz erwähnen, dass ich mit Supernova-Lichtern unterwegs bin und da finde ich zum Beispiel halt die Funktion super, dass sie automatisch einschaltet, wenn es dunkel wird. Also gerade in solchen Situationen, ich habe das auch schon gehabt, dass man ohne Licht tagsüber unterwegs ist, du fährst in einen Tunnel, hast den nicht wirklich am Schirm und plötzlich fährst du ohne Licht in einem stockfinsteren Tunnel. Das Auge ist noch die Helligkeit gewohnt, bis jetzt das Auge sich einstellt, dauert es 10, 20, 30 Sekunden und da habe ich echt kurz einmal die Panik gehabt und seither möchte ich die Funktion zum Beispiel nicht mehr missen.
Ja, und nicht vergessen, die Straße in dem Tunnel ist nicht asphaltiert, das ist wirklich so eine Schotterpiste und da wirst du halt wirklich sehen, wo du hinfassen.
Ja. Aber das heißt, du hast die Nächte unter freiem Himmel ohne Licht fahren können?
Ja, jedenfalls. Mhm.
Wie haben sich deine Schwierigkeiten entwickelt mit Magen-Darm? Weil du hast ja die Nacht vor dem Rennen und die ersten Stunden im Rennen ganz wild gelitten unter Durchfall und
das ist im Laufe des Rennens tatsächlich immer besser geworden und war dann ab Tag 2 kein Thema mehr. Also Magen-Darm war irgendwie vorbei, war kein Thema mehr. Ich habe ganz normal gegessen, also so normal, wie man beim Ultra halt isst und habe sonst keine Magenkrämpfe mehr gehabt, kein flaues Gefühl mehr. Das ist wirklich tatsächlich besser geworden.
Wie war es dann so? Ich meine, du hast gesagt, du fährst das in deiner eigenen Zeit. Du hast quasi die Ziele, die du vorher gehabt hast, erstens einmal ein bisschen aufgeben. Oder was heißt aufgegeben? Du hast realisiert, dass es sowieso unrealistisch ist, in der Zeit durchzufahren. Aber du hast ja dann noch die Startprobleme gehabt mit der Technik, mit der Verdauung und jetzt bist du dann aber doch wieder besser reingekommen. Hast du da noch Ehrgeiz entwickelt oder hast du einfach gesagt, hey, du machst das Beste draus, du hast ein Wahnsinns-Obenteuer in Norwegen, du fährst das einfach solide weiter oder hast dann doch wieder mal irgendwann gedacht, hey, ein paar Platzierungen aufholen wäre super?
Gar nicht. Also ich habe nachdem das gleich passiert ist am Anfang, ich sowieso abgeschlossen gehabt, ich habe gar nie auf den Tracker geschaut. Jetzt im Nachhinein kann man sich natürlich drüber ärgern und denken, ah, da wäre schon noch ein bisschen wer gegangen, weil ich zwischenzeitlich, habe jetzt im Real Life gesehen, gar nicht so schlecht platziert war. Aber ich bin immer wieder Leute aufgefahren und es ist bis am letzten Tag ist, glaube ich, nie wer von hinten gekommen. Ja, also wenn ich überholt worden bin, dann ich am Streckenrand, aber ich bin nie auf der Strecke radlfahrerisch überholt worden. Und das hat mir schon ein gutes Gefühl gegeben. Da habe ich mir schon gedacht, das passt. Und es haben sich auch meine Beine unglaublich gut angefühlt. Für den Trainingsaufwand, den ich betrieben habe, war ich da wirklich sehr, sehr zufrieden und froh drüber. Also auch jetzt im Vergleich zu anderen Rennen, den ich schon gefahren bin, ich habe schon gemerkt, dass ich da gute Form habe. Aber durch das, was alles passiert ist, also das Problem gleich am Start, die Magenprobleme, also es war nicht kein Ehrgeiz, es war schon, ich bin immer ehrgeizig, ich möchte immer das Beste rausholen und ich möchte sowas jedenfalls finishen. Also es ist dann irgendwie dieses Finishen viel mehr in den Fokus gerückt, als es normalerweise ist, weil ich habe schon so dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, dass ich bei so Rennen, wenn ich am Start bin, normalerweise schon davon ausgehe, dass ich es finishen kann, wenn es normal läuft. Und da ist so viel schiefgegangen, dass dann irgendwie das, hey, du finishst es jetzt, du fährst es jetzt fertig, irgendwie viel mehr in den Fokus gerückt ist und das dann irgendwie so zu meinem primären Ziel geworden ist.
Ich kann mich an eine Nachricht von dir erinnern, ich weiß nicht, ob du dir jetzt da vorbereitet hast oder ob wir da eh noch hören werden, dass du ein bisschen philosophiert über die Did-Not-Finish-Quote. Es haben doch relativ viele das Rennen vorzeitig abgebrochen. Unterschiedlichste Gründe, aber halt, was man immer wieder gehört hat, es war doch zu nass, zu kalt, zu brutal vom Wetter her. Und da hast du dann eigentlich noch gesagt, dass du dich halt speziell drauf eingestellt hast und eigentlich ist es ja so zu erwarten. Also es war jetzt nicht die große Überraschung, dass es kalt und nass wird. Und du hast auch gesagt, die Route findest jetzt eigentlich gut fahrbar, weil es eine 60% Asphalt und irgendwie 40% Offroad. Und du hast aber noch gesagt, von diesen 40% Offroad waren eigentlich ein guter Anteil wirklich sauber, schön zu fahren und nur ganz, ganz selten wirklich technische Passagen. Ich habe sofort an das gedacht, weil du gesagt hast, 40% Offroad, davon 30% nur wirklich schlimm, bin ich sofort an den Film Indien erinnert worden. einer der legendärsten Filme aus Österreich, wo der Josef Hader Restaurants testet und da gerade ein Wiener Schnitzel verspeist und dann bewerten muss und dann redet er so und sagt halt, ja, in Österreich von, wenn du nimmst, 90% von den Wirten sind 100% Deppen. Also das Prozent von dem Prozent habe ich so gut gefunden, wie du das beschrieben hast mit Offroad und schlechten Offroad.
Werbung. Flo, warte mal kurz, wir haben jemand in der Leitung. Ich glaube, der Philipp Keider, CEO von Race Across America, ist da.
Was, der Philipp Keider? Hallo Straps, hallo Flo. Ja, ich habe mir gedacht, ich hupfe mal einen Sprung bei euch in den Podcast ein, weil ich habe was Cooles für euch mitgebracht. Ich habe mir gedacht, ihr müsst sicher gescheit vorbereiten für nächstes Jahr. Und da habe ich ein sehr cooles Rennradl-Camp für euch vom 2. bis 6. September.
Das klingt ja voll gut. Das ist ein richtig guter Auftakt in die Saison oder ein guter Ausklang der Saison. Wo findet denn das Ganze statt?
Das Ganze findet in Leogang statt, in Salzburg. Und wir nächtigen im Krallerhof.
Radlfahren, gut und schön. Damit kennen wir uns ja auch aus, aber was können wir sonst noch machen, wenn wir da dabei sind? Gibt es was Gutes zum Essen? Gibt es ein bisschen Freizeitprogramm? Was steht am Abend an?
Also Essen steht natürlich an oberster Stelle. Sie ist funktional, sie ist nährstoffreich. Und apropos Essen, ich bin Axel Dinse mit an Bord, seines Zeichens Ernährungswissenschaftler. Und der erklärt uns genau, wann wir was am besten essen.
und Freizeit. Dafür ist auch gesorgt. Wir haben am Abend spannende Vorträge, einen super Austausch, Filme. Außerdem gibt es Yoga mit Axel und Regeneration steht am Krallerhof, nämlich ganz im Vordergrund, weil es ein Longevity-Hotel ist. Und es gibt eine Rotlichttherapie, eine Kältekammer, hier die Sauerstofftherapie und einen riesengroßen Spa- und Wellnessbereich.
Wenn ich da jetzt unbedingt dabei sein möchte, wo kann ich mich anmelden?
Anmelden kannst du dich unter www.krallerhof.com und da würde ich ein bisschen Gas geben, weil die Plätze sind auf 8 Stück begrenzt, weil wir uns wirklich um jeden Teilnehmer gescheit kümmern wollen.
Und wenn ich keinen Radl habe, dann komme ich nur zum Wellnessen?
Ja, wäre Alternative, aber keine Sorge, wir haben Scott-Testräder mit an Bord. Es gibt eine super Kigo-Flasche, damit ihr super sauber trinken könnt. Und es gibt Carbs von No Carbs No Glory, also es hat rundum versorgt.
8 Plätze ist nicht viel. Das heißt, schnell sein, anmelden und dabei sein.
Werbung Ende.
Ja, also ich kann ja zu den individuellen DNF-Gründen kann ja nichts sagen und keine Aussage treffen. Aber ich denke, also für mich in der Vorbereitung war einfach klar, das Wetter wird ekelhaft, unter Anführungszeichen. Aber auf das kann man sich ja sehr, sehr gut vorbereiten. Und natürlich ist, wenn man einmal nass ist, ist es beschissen. Und deswegen war das auch so mein Fokus, da unbedingt zu schauen, trocken zu bleiben. Und die Route war, wie beschrieben, wunderschön. Und die Gravel-Passagen, die allermeisten sind, wenn man sich das auf der Karte anschaut, das sind markierte Straßen, die sind eingezeichnet auf Google Maps, auf Komoot als normale Straßen, gar nicht als Gravel Roads. Und das sind Straßen, die werden wirklich sehr, sehr gut gepflegt und gewartet. Da stehen an jeder dritten Kreuzung stehen so riesige Baufahrzeuge und das sind wirklich planierte Champagne-Gravel-Passagen, die kann man echt großartig fahren. Und Heike-Bike-Passagen gab es meiner Meinung nach 3. Die eine war nur deshalb zum Schieben, weil es so steil war. Das wäre aber rein technisch leicht fahrbar gewesen. Die andere, zu der kommen wir vielleicht jetzt gleich, das war der Zustieg zu den Trollstiegen. Ich denke, das war ein Routing-Fehler vom Justinas, weil ich denke, da hat er zu wenig Wegpunkte gesetzt. Die Route geht durch ein Moor, durch einen Sumpf. Da liegt Totholz, da sinkt man, wenn man einen falschen Schritt macht, bis zum Mitte-Unterschenkel schon mal ein in den Sumpf und muss dann sich da wieder rausschleppen durchs Unterholz irgendwie, bis man da wieder rauskommt, eine Stunde oder so durch den Schlamm warten, wo 30 Meter daneben so eine richtige Holzbrücke oder so ein Holzweg gehen würde, der aber ganz klar nicht auf der Route war. Ich denke, da sind zu wenig Wegpunkte gesetzt worden. Und das war für alle irgendwie frustrierend, aber da sind sehr, sehr viele durch den Sumpf und da muss man sich jetzt einen Weg finden und sich durchschlagen. Oder man fährt einfach diesen Spuren nach, die es auch gibt, die auf der Holzbrücke sind, die aber definitiv nicht auf der Route waren. Das war die zweite Hikebike-Passage. Und dann hat's eine gegeben, die war wieder gut fahrbar, die war einfach nur unglaublich steil, deswegen haben dort alle geschoben. Das war so eine alte Poststraße, das hat das geheißen. Das war auch super. Und dann hat's noch eine gegeben, kurz vor Chiel, wo man da zu dem See runterkommt. Die war wirklich technisch schwer. Aber es war genug Platz, also man hat das Bike neben sich her schieben können. Man hat es jetzt nicht wirklich technisch tragen müssen. Also so gesehen fand ich es jetzt nicht wahnsinnig schwer. Also da gibt's wirklich Rennen mit Hike-Bike-Passagen, wo du eine Hand frei hast, was ein halber Klettersteig ist, ausgesetzt. Da warst du auf gut, also für einen Wanderweg wäre es sehr, sehr einfach gewesen. Aber für Gravelbike war es sehr, sehr schwierig und deshalb zum Tragen. Aber also die Route war jedenfalls sehr, sehr gut fahrbar, was sehr angenehm ist, weil es muss ja nicht einfach um jeden Preis super schwer und beschissen sein.
es kann ja einfach auch eine schöne Route sein, die gut zu fahren ist. Das ist ja echt sehr, sehr reizvoll auch.
Das heißt sogar für mich, zum Beispiel jemanden, der jetzt nicht im Gravel-Bereich zu Hause ist, würdest du sagen, wäre das auch fahrbar?
Ja, wahrscheinlich würdest du die eine lange Abfahrt mit dem losen Geröll runter zum See, wahrscheinlich würdest die schieben, wärst aber nicht der Einzige. Alles andere hättest gut fahren können.
Jetzt hast du gesagt, es war diese Sumpfpassage, der Zustieg zu den Trollstiegen. Ich habe da eine Sprachnachricht von dir. Wollen wir uns da jetzt anhören oder sagst du vorher noch was dazu?
Spür ab.
Aber jetzt bin ich auf der Asphaltstraße zu den Trollstiegen. Aber ich schwöre, diese Hike'n'Bike oder was auch immer das war, durch den Sumpf, durchs Totholz, es war echt ein bisschen gefährlich sogar. Das war die Route, hundertprozentig. Und ich habe die Bright Midnight Final runtergeladen. Also, ich war nicht der Einzige, da waren ein paar Spuren auch. Aber eigentlich hat es ja geheißen, wir fahren alles auf diese Asphaltstraße. Naja, ist egal.
Vielleicht ein bisschen Kontext, das war ein bisschen frustrierend, weil letztes Jahr bei der Ausgabe 2025 war große Teile der Straße zu den Trollstiegen gesperrt und da hat es eine brutale Hike-Bike gegeben und dann hat er angekündigt, heuer, die Straße ist frisch asphaltiert, es wird kein Hike-Bike geben. Und dann sind wir da durch den Sumpf und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ja, habe ich die falsche Version runtergeladen? Hat sich da noch was geändert an der Route? Das ist nicht kommuniziert. Aber nein, ich habe die richtige, da sind einfach zu wenige Wegpunkte gesetzt worden.
Wie sind die Trollstiegen? Ich weiß, das ist ein bekannter Begriff, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was da dahinter steckt, genau.
Das ist, also jetzt muss ich jetzt ganz blöd sagen, als Österreicher, jetzt ist es nicht so unglaublich viel cooler als eine normale Passstraße in den Alpen. Also es gibt ein paar Serpentinen, du hast daneben schon diesen Wasserfall, das ist alles sehr, sehr cool, aber weil es eben so ein Highlight ist und in jedem Reiseführer drin steht, wenn du zu so einer blöden Tageszeit kommst, da fahren sie mit den Wohnmobilen, mit den Wohnwagenanhängern, die Reisebusse, Bikepacker, Radreisende. Da ist dann schon richtig viel Verkehr. Und ich war irgendwie um 5, 6 in der Früh dort und es hat schon so nach verbrannter Kupplung gerochen. Also da möchte ich echt nicht, und es war Wochentag, da möchte ich echt nicht am Wochenende an einem schönen Tag dort sein. Also ist schön, aber jetzt im Vergleich zu anderen Passstraßen in den Alpen jetzt nicht das absolute Highlight. Und was dann schon für mich jetzt als erstmaliger Norwegen-Urlauber, diese Fjorde. Du hast halt vor den Trollstiegen und fast über den Trollstiegen drüber und am anderen Ende hast wieder einen Fjord. Das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend. Das ist schon landschaftlich ein unglaubliches Highlight. Und dann ist tatsächlich im Rennen die Sonne rausgekommen.
Ich bin vorher gerade bei der Erdbeerernte vorbeigefahren und dann bin ich ganz erschrocken, weil ich habe für 10 Sekunden meinen eigenen Schatten gesehen. Das heißt, das wären richtig gute Erdbeeren, wenn die ein bisschen Sonne abgekriegt haben.
Herrlich. Momentan ist ja die Zeit der Sportgroßereignisse und Wimbledon ist ja auch bekannt dafür, dass es Erdbeeren gibt. Also mir ist klar, dass auf meiner Terrasse in Österreich Erdbeeren wachsen. Mir ist auch klar, aufgrund des Tennis, dass in Großbritannien Erdbeeren wachsen. Aber ich hätte mir niemals gedacht, dass in Norwegen Erdbeeren wachsen.
Ja, nicht. Und das ist gerade Erdbeersaison. In jedem Supermarkt gibt es wirklich norwegische Erdbeeren, was unglaublich, also für mich, ich habe mir auch keine Gedanken drüber gemacht, aber es hat mich brutal überrascht. Und sie sind auch richtig gut. Tatsächlich sehr, sehr süß, was ich nicht erwartet hätte. Aber Spaß beiseite, es ist dann tatsächlich wettertechnisch immer besser geworden. Und die Abfahrt von den Trollstiegen, das war dann auch das letzte Mal, dass ich die Regenhose angehabt habe. Die Regenjacke habe ich dann ein paar Mal angezogen, nur gegen die Kälte, aber nicht, weil es noch geregnet hat. Also es war jetzt dann 1,5 Tage wirklich beschissen, aber die restlichen 2 Tage, 2,5, 3 Tage, haben wir dann richtig Glück mit dem Wetter gehabt. Es ist nie richtig warm geworden. Es ist vor allem nicht unangenehm geworden. Und es ist trocken geblieben. Das war dann schon cool.
Es war interessant zum Schauen, wenn Fotos veröffentlicht wurden. Ganz, ganz wenige hat man so gegen Ende hin mit kurzer Hose gesehen. Also man hat ganz wenig Haut gesehen. Meistens halt Winterhose, Ärmlinge, Jacke drüber und so weiter. Aber was natürlich auf Fotos ganz deutlich zu sehen waren, die Anna war ohne Handschuhe. Also es hat, glaube ich, Fotos gegeben, wo sie ein bisschen geschwächelt hat und Handschuhe angezogen hat. Aber immer wieder sieht man die Anna Kofler ohne Handschuhe am Rad. Ja. Das war unglaublich. So wie, ja. wie alles, was sie macht.
Tatsächlich, ja.
Genau, sie hat ja, das möchte ich jetzt nur ganz kurz so als Parallelgeschichte zu deiner kurz einflechten. Sie hat ja ein unglaubliches Rennen geliefert. Sie war von Anfang an bei den Schnellen dabei, nicht nur bei den Frauen, sondern gesamt. Und dann hat es, glaube ich, einen Ausfall gegeben von der Kara Dixon. Und die Anna hat sich immer weiter nach vorne gearbeitet, hat dann sogar die Führung übernommen bei den Frauen und ist ja bei der Gesamtwertung immer weiter nach vorne. Sie war zwischendurch sie war dann unter den Top 10, unter den Top 5. Es war unglaublich, das mitzuverfolgen. Also einerseits dich natürlich mit den Startschwierigkeiten und einige Stunden vor dir, die Anna. Das war ein ganz, ganz großes Kino.
Ja, es war ein unglaublich starkes Rennen von Anna, ja. Nach den Trollstiegen kommt diese einzige Fährpassage. Die habe ich locker erwischt. Das war ziemlich so getimt, dass es alle erwischen können. Also die erste Fähre fährt um 6. Da Basti Trimborn war als erster dort. Der hat, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gewartet, war um 5.15 oder so dort. Und dann fährt die letzte wieder um 23 Uhr. Also das ist wirklich ein Riesenfenster für die Fähre. Ich habe dann die 12 Uhr Fähre erwischt.
In welchen Zeitabständen?
Ich glaube im halben Minutentakt oder so. Die fährt einfach nur noch, die pendelt da hin und her.
Halbstunden?
Ja.
Okay, Halbminuten wäre sehr schnell.
Halbminuten wäre gut, ja. Ja, Halbstundentakt oder so, die pendelt da ständig hin und her, die Fähre.
Also da geht sie quasi nur, unter Anführungszeichen, auf die andere Seite des Fjordes, oder?
Genau. Das war auch von der Routenplanung wieder so, muss ich einfach auch loben, dass es für alle ausgehen kann. Also das echt gut gemacht, dass keiner da irgendwie sein Rennen wegschmeißt, weil es mit der Fähre nicht geklappt hat. Danach sind die 2 Hiker-Bike-Passagen gekommen, über die wir schon gesprochen haben. Und dann ist es wieder Nacht geworden und dann habe ich mich zu einer Schlafpause entschlossen. Und es ist in Norwegen oder dort, wo das Rennen unterwegs war, es gibt kaum, so gut wie gar keine Hotels. Es gibt wirklich gefühlt alle 3-4 Kilometer Campingplätze mit diesen Hütten. Und auch in den Hütten wird es schön warm und so, aber ich habe mir gedacht, vielleicht gönne ich mir ein Hotel. Und habe mir dann ein Hotel gesucht auf Booking. Und du bist im letzten Ort, der heißt Hjell. Da gibt es einen Supermarkt, der hat bis 21 Uhr offen und ich bin um 20.50 Uhr bin ich da hin, habe dort eingekauft, als gäbe es keinen Morgen, habe mein Musett voll gemacht, habe aus allen Packungen die Luft rauslassen, aus den Zimtschnecken, aus den Chips, aus den Süßigkeiten, habe mich mit Getränken voll gemacht, habe
nicht nur in die Musette, sondern unter das Trikot rechts und links. Ich habe so einen richtigen Blähbauch gehabt, alles reingestopft. Ich habe so richtig einkauft und habe dann dort im Supermarkt noch, habe mir gedacht, das Hotel ist halb am Berg oben, also kommt dann ein richtig langer Anstieg zum Sommer Ski Center. Und so auf der Hälfte, also nach 500 Höhenmeter und 7 Kilometer, 8 Kilometer, also so knapp eine Stunde Radfahren, kommt das Hotel. Und ich habe dann, nachdem ich es schon gebucht habe, habe ich dort angerufen im Hotel und gesagt, hey, ich habe gerade gebucht. Wie lange seid ihr besetzt bei der Rezeption? Weil es ja schon 9 war. Bei 10 weiß ich nicht, ob ich schaffe. Vielleicht komme ich erst um 11. Und sie hat gesagt, nein, wir sind da, kein Problem, danke fürs Anrufen, sie erwartet mich. Und dann bin ich aber nicht, ich habe gewusst von Booking, dass du da ein Restaurant gibt, habe aber nicht gefragt, ob das Restaurant noch offen hat oder ob sie mir was zur Seite legen können. An das habe ich nicht gedacht und bin dann mit meiner Musette voll bepackt rauf. Das war dann schon ein zacher Anstieg. Weil ich habe vorher gesagt, es hat nicht mehr geregnet, da hat es Vollgas geregnet. Da habe ich alles nochmal angehabt, da hat es richtig runtergepisst, das war richtig ekelhaft. Aber danach, nach der Nacht hat es nicht mehr geregnet. Da hat es dann nochmal so richtig runtergehauen, alles was gegeben hat, das war richtig schier. Und dann checke ich ins Hotel ein und sie sagt, ja, das Buffet hat gerade zugesperrt, aber es gibt nur einen Dish of the Day. Ob sie mir den machen soll. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie mir so eine richtig, eine Riesenschüssel, irgend so einen Hühnereintopf. Und es war so gut. Es war echt warmes Essen. Nach 2 Tagen Radlfahren. Es war echt so geil. Es hat mir so taugt. Und genau in das Hotel, da habe ich dann noch, da war ich echt ineffizient, muss man sagen, bei der Schlafpause. Da habe ich richtig genüsslich da gegessen. Und dann, das Bad hat Fußbodenheizung gehabt, die habe ich eingeschalten, alles aufgelegt, habe mich geduscht, habe dann den Wecker 4 Stunden gestellt, 4 Stunden Schlaf, habe dann 4 Stunden geschlafen und es ist alles bis auf die Schuhe trocken geworden. Bin dann ins Trockene gewandt und weiter. Die ganze Pause hat sicher 6 Stunden gedauert, davon 4 Stunden Schlaf, aber die war so gut. Also danach ist mir so richtig, richtig gut gegangen und ich glaube, das hat mir auch übers restliche Rennen richtig getragen, weil ich mich da so gut erholt habe.
Und ich glaube, dazu haben wir jetzt auch einen Originalton von dir.
So ganz kurz eigentlich. Ich bin ja jetzt schon recht lang unterwegs. Schlafen habe ich 4 Stunden mit vorher diesem geilen Hühnchengericht und bis ich in die Gänge gekommen bin in der Früh und endlich losgefahren bin. Also die ganze Pause war jetzt schon recht lang, nicht sehr effizient, aber es hat es voll gebracht. Es ist alles trocken geworden, außer die Schuhe. Ich habe richtig gut geschlafen, bin richtig frisch, fühle mich richtig gut und ich denke, man sieht da, es geht ordentlich was weiter. Und es ist ein Wahnsinn. Ich bin jetzt seit 6 Stunden unterwegs, oder seit 7. Und nur kein einziges Mal die Regenjacke braucht. Und ich will es nicht verschreien. Aber bis jetzt ist, also der heutige Tag ist bis jetzt ein Wahnsinn.
Und das war jetzt das erste Mal so richtig Flow im Rennen. Und was auch ganz wichtig ist, vielleicht hat man es gehört an meiner Stimme, dieses ganz kurzatmige und dieses laute Schnaufen ist weg. Das hat auch, also das war zum Hotel rauf, auf dem langen Anstieg, schon deutlich schlimmer. Und das hat dieser Schlaf und auch die warme Luft, die trockene Luft im Hotel, glaube ich, da ihres dazu beigetragen, dass es dann viel besser geworden ist. Und dann habe ich echt einen richtig guten Tag gehabt.
Werbung. Der Flo und ich setzen ja schon seit langer Zeit auf die Bikepacking-Taschen von Cyclite. Wir sind begeistert und überzeugt davon und jetzt gibt's wirklich eine Sensation, also eine Neuigkeit, die ist einfach genial und zwar eine limitierte Auflage der Pink Rush Edition. Also die beliebtesten Taschen in einer neuen Farbe, in kräftigen Pink. Und zwar gibt's da die Top Tube Bag, die Frameback XT, die kleine Saddlebag, die Handlebar Aero Bag und die Foot Pouch. Und was mir so taugt hat, es war jetzt ja wirklich bis 8. Juli, hat's diese Informationen quasi nicht öffentlich gegeben, aber der Flo hat schon ein paar Tage vorher sein Set bekommen. Ihr wisst ja, der Flo ist eher der Typ farbenfroh. Und dann ist er in Norwegen vor dem Bright Midnight Start, hat die ersten Fotos schon gepostet von seinem bunten Radl mit den Pink Rush Taschen drauf. Und am nächsten Bild geht er zum Start oder zur Registrierung. Und es bildet sich ein Spalier. Viele Leute schauen ganz aufgeregt und begeistert sein Radl an. Die Augen werden größer, die Handys werden gezückt. Also das habe ich echt, echt cool gefunden. Und wenn ihr das euch einmal anschauen möchtet, allein die Farben sind schon sehenswert, dann findet sie natürlich auf cycleguide.cc und bei mir im ultracyclingshop.com die Infos dazu, die Möglichkeit, die Taschen zu bestellen. Und ja, ich hoffe, die Werbung ist nicht schon zu spät oder ist schon hinfällig, weil sie sind wirklich sehr beliebt und es ist eine kleine Auflage und wahrscheinlich werden sie bald ausverkauft sein.
Werbung Ende.
Das war, glaube ich, auch für uns zu Hause gut zu hören, dass du wieder besser atmen kannst. Das war sehr erfreulich für alle.
Ja, über den Tag gibt es dann echt nicht viel zu sagen. Das ist einfach gelaufen. Da habe ich einen super Flow gehabt. Bin ich echt super dahin. Das schaut am Höhenprofil schaut das nicht so brutal aus, aber man hat dann bei jedem Anstieg, also einfach weil das zu weit ausgezoomt ist, das Höhenprofil. Wenn man da reingeht, dann sieht man einfach ständig so kleine Wellen, Gegenanstiege. Am höchsten Punkt vom Rennen denkt man, man ist oben und kann es dann 10 Kilometer rollen lassen. Aber dann ist man auf dieser Hochebene und da fährt man auf 5 Kilometer nochmal 300-400 Höhenmeter, einfach weil es so hügelig, wellig dahin geht. Das ist super frustrierend, aber da ist man echt super gegangen. Und irgendwann kommt man dann tatsächlich zur ganz langen Abfahrt wieder ganz runter an einen Fjord.
Also du sagst, man kommt runter zum Fjord und jetzt kommt der Einspieler.
Genau.
Also bin jetzt in der Abfahrt über ein Kuhgitter und plötzlich ist die Schaltung nicht mehr gegangen. Und also nachdem ich ja ganz oben den Akku gewechselt habe, also voller Akku. Und ja, dann haben wir mit neue Alufolie anders gewickelt, einfach nicht mehr gegangen. Dann haben wir den Akku genau angeschaut und dann hat der eine Kontakt so einen leichten Grünstich. Und das ist aber von den drei Kontakten genau der, wo die Alufolie benötigt wird. Aber zum Glück habe ich einen dritten Akku mit. Und jetzt habe ich aber alle drei Akkus in der Tasche drin und weiß nicht mehr, welcher ist. Also welcher der volle und welcher der leere ist. Und bevor ich dann mich da abmühe mit dem leeren Akku, dann sind zum Glück die zwei Franzosen gekommen und dann hat der eine auf seiner Schaltung schnell geschaut, welcher mein voller Akku ist und welcher der leere. Und dann habe ich mit dem vollen Akku, mit den guten Kontakten, nochmal Alufolie dazwischen und jetzt geht's wieder. Ja, und jetzt bin ich da in dieser Stadt. Die ist sehr, sehr süß, sehr schön. Und tu mich kurz stärken vor dem längsten Anstieg. Rauf zum Checkpoint. Und ich glaube, das ist jetzt der südlichste Punkt der Strecke. Also geht's jetzt quasi nur mehr heim.
Du hast vergessen, dein neues Lieblings-Jingle einzuspülen. Willst du das jetzt vielleicht nochmal nachholen?
Ich habe es schon bei der Hand gehabt, aber das war mehr Anwenderfehler. Also gut, dass ich halt da den schleißigsten meiner Akkus mitnehme, der schon ein paar Mal Feuchtigkeit abgekriegt hat und so einen Grünstich hat, das ist dafür kann SRAM nichts, das ist ganz klar Anwenderfehler. Aber ja, zum Glück waren die zwar so nett, zwei Brüder übrigens, was ja sehr süß finde, die gemeinsam das Rennen gefahren sind und hat hat mich schnell an seiner Schaltung testen lassen, welches mein voller Akku ist, bevor ich mich da echt abmühe und mit dem leeren Akku. Und dann habe ich wieder, also ich habe oben Akku gewechselt und da hat das halt nicht ganz funktioniert. Wieder mit der Alufolie hat einwandfrei funktioniert und damit bin ich dann bis ins Ziel gefahren.
Wirst du ob jetzt nach der Erfahrung deine Akkus nummerieren oder mit einem farbigen Klebebandel irgendwie markieren, dass du das in Zukunft vielleicht besser voneinander unterscheiden kannst?
Weißt du, was das Lustige ist? Genau wie mit dem Imodium. Ich hatte das fürs TCR. Ich habe 3 Akkus mitgehabt beim TCR. Einer hat einen weißen, einer hat einen gelben, einer hat einen roten Reflektorstreifen drauf gehabt, um sie auseinanderzuhalten. Und guess what? Man kann es nicht auseinanderhalten. Weil du merkst ja nicht, das ist der gelbe, der ist leer. Und legst es zu den anderen dazu, dann stehst du erst wieder vor 3 Akkus. Ja, welcher war jetzt der leere? Ja, einer von den 3. Dass es der gelbe war, das war's nicht. Und beim TCR war es ja so, da reicht es ja sowieso nicht, da musst du ja eh laden, du hast den leeren einfach genommen und sofort aufgeladen. Und dann waren eigentlich alle, die lose herumgelegen sind, automatisch die vollen. Deswegen ich habe es gemacht, ich habe mir was dabei gedacht, aber es hat nicht funktioniert, war nicht notwendig, war eher was es komplexer gemacht hat als notwendig, deswegen habe ich damit aufgehört. Jetzt.
Man muss ja sagen, wenn die Schaltung funktioniert und du nicht dieses Alupapier da immer rein operieren musst, dann ist ja das eine Arbeit von 5 Sekunden zu schauen, ist das genau. Der leere oder der volle.
Genau.
Also Alter, kein großes Drama.
Und da, wenn ich den jetzt raushau, dann lege ihn weg und dann weiß ich auch nicht, das war der gelbe, das war der leere, sondern dann hast du einfach einen Akku in deiner Tasche, ob er markiert ist oder nicht. Also es hat sich nicht ausgezahlt. Genau. Und das ist auch beim alten hinteren Umwerfer, beim alten SRAM, der noch nicht UDH ist, da leuchtet er dann auch nach außen, da bringt er den Reflektorstreifen zumindest, was jetzt der neue ist, so montiert, dass der Reflektorstreifen nirgends hin leuchtet. Also bringt er da auch nichts. Deswegen ohne Reflektorstreifen, ohne Markierung. Was man gehört hat in dem Einspieler, dass die Stimme schon nicht mehr ganz da war. Und das war aber nicht die Stimme, sondern mir ist echt die Puste ausgegangen. Also ich habe wieder angefangen, sehr flach zu atmen, sehr, sehr wenig Luft einatmen zu können und wirklich so kurzatmig zu werden. Das hat jetzt da schon wieder begonnen.
Ja, ohne dass ich jetzt natürlich genau gewusst habe, wo es los ist. Oder ich mir eigentlich gedacht, du bist jetzt gesundheitlich wieder so weit fit, dass die Probleme alle hinter dir gelassen hast. Trotzdem hat man am Tracker schon gesehen, dass das bei dir jetzt wieder irgendwie ein Tempo abfällt und dass du jetzt wieder relativ langsam vorankommst. Ist wieder irgendwas von deinen Baustellen quasi wieder akut geworden?
Ja, also auf dieser langen, wunderschönen übrigens Anstieg ist es echt richtig akut geworden und richtig krass geworden mit dieser Kurzatmigkeit. Also ich habe echt kaum mehr Luft gekriegt, habe richtig hart schnaufen müssen und habe dann auch große Teile dieses Anstiegs, der war 7 Kilometer, geschoben. Und da bin ich dann wirklich das erste Mal, soweit ich mich erinnern kann, in einem Rennen dann auf der Strecke von hinten überholt worden.
Das heißt, wir sind jetzt aber bereits im Prinzip in der letzten Nacht, oder? Oder sind wir in der vorletzten Nacht?
Genau. Der Abend hin zur vorletzten Nacht zu Checkpoint 3, der wieder eine Hütte war, so eine Alpenvereinshütte wieder, so eine Schutzhütte am Berg. Und da habe ich gewusst, der ist 24 Stunden besetzt. Da gibt's warmes Essen und zu dem wollte ich mich irgendwie hinretten. Also das war irgendwie so mein Ziel. Deswegen habe ich auch so viel geschoben. Auch noch bei gutem Wetter, wo man schon von den Temperaturen her vielleicht 2-3 Stunden hätte schlafen können draußen. Das wäre schon gegangen. in der Hoffnung, dass es besser wird, aber ich wollte mich da eigentlich zu diesem Checkpoint retten.
Hast du überhaupt die Ausrüstung dabei gehabt zum Schlafen im Freien? Oder war das irgendwie klar, dass du entweder irgendwo in Hütten oder Hotels schlafst oder sonst halt eine Nacht nicht?
Also es war nach dieser Woche in Tolga, war für mich klar, dass ich den Schlafsack, also ich habe ihn dann noch einpackt gehabt, aber irgendwie kein gutes Gefühl dabei gehabt. Und dann habe ich am letzten oder vorletzten Tag den Schlafsack ausgepackt und nicht mitgenommen, weil ich habe mir gedacht, bei 8 Grad und Regen, du schlafst nicht draußen, du erholst dich nicht und der Schlafsack nimmt so viel Platz weg. Warum mitschleppen? Du für einen Notfall hast du eh die Biwakdecke. Warum den Schlafsack mitnehmen? Du wirst nicht draußen schlafen. Es ist einfach nicht das Wetter dafür, es sind nicht die Bedingungen dafür, die Umstände dafür. Deswegen habe ich nichts zum Schlafen mitgehabt und war eigentlich immer geplant, drinnen zu schlafen.
Und dann in dieser vorletzten Nacht hast du quasi noch den Weg geschafft, oder du warst schlecht bei Atem, du warst ausgelaugt, du hast keine Energie mehr gehabt, oder du hast dann noch diese Unterkunft irgendwie erreicht.
Genau, und ich bin dann auch dort, es waren dann wieder sehr, sehr viele andere Radfahrer dort, und wir sind zusammengesessen und ich habe echt, also so beim normalen Smalltalk ist mir richtig die Puste ausgegangen. Und wir haben dann lang herum überlegt, also die anderen, ob sie weiterfahren sollen oder nicht. Ich habe auch so irgendwie im Nachhinein, kann ich sagen, so alibimäßig mitdiskutiert, weil es waren nur mehr unter Anführungszeichen 350 Kilometer ins Ziel. Und es war erst, glaube ich, 9 oder 10. Also war schon irgendwie so der Gedanke, ja, weiß nicht, noch 100, 150 Kilometer fahren, dann schlafen, dann fertig fahren. Das waren so die Überlegungen, die du anstellst, wenn du körperlich fit bist. Aber ich war echt, also ich war aus der Puste, bin dann, das Klo ist im Halbparterre unten, also so ein Halbstock runter. Ich bin vom Klo zurück, hab mich hinsetzen müssen, war komplett aus der Puste, hab so richtig tief ein- und ausatmen müssen, um wirklich genug Sauerstoff, um das zu verkraften. Und dann habe ich irgendwie beschlossen, ja, ich nehme mal ein Zimmer. Und das war mehr so ein Matratzenlager oder so Stockbetten. Und der Team hat ein Stockbett gerade bezogen und die hat uns dann zusammengesteckt. Wir haben dann gemeinsam uns ein Stockbett geteilt. Und da habe ich dann 4 Stunden geschlafen, also Wecker auf 4 Stunden gestellt und war am Dusch davor, die Sachen im Trockenraum aufgehängt, als es wieder alles trocken war, die warme Dusche, ich war richtig voller Leben wieder und bin dann nach den 4 Stunden Schlaf noch am warmen Kaffee, Filterkaffee, weiter und war dann wieder echt wieder gut bei Atem. Also es hat echt wieder fast wie am Anfang sehr angefühlt und hat gepasst.
Was mir aus der Ferne aufgefallen ist, ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht von allen, die da mit dabei waren, viel erzählen, aber der Sebastian Trimborn hat auch Atemprobleme gehabt und er hat dann das Rennen abbrochen. Glaubst du, kann das irgendwie am Klima liegen, am Wetter, an der Temperatur und der Feuchtigkeit, oder ist das einfach Pech? Ich meine, du hast öfters schon mal ähnliche Sachen gehabt. Das Mal war es, glaube ich, ein bisschen ausgeprägt oder noch schlimmer. Der Basti hat das auch schon nicht zum ersten Mal gehabt. Also kann man sich ja denken, hey, das ist halt ein Thema, mit dem du körperlich vielleicht öfters zu tun hast und andere nicht zu tun haben. Aber nachdem das jetzt beide Male in Norwegen passiert ist, könnte man aus der Ferne vielleicht auch glauben, es liegt irgendwie an der Umgebung.
Ja, also ich hab's bis jetzt so richtig 3-mal gehabt. Ich hab's einmal beim Glocknermann gehabt und danach habe ich auch richtig mit einem Lungenarzt richtig intensive Diagnostik gemacht und der hat eigentlich festgestellt, dass ich Belastungsasthma habe. Der hat mir dann ein Asthma-Spray verschrieben, für wenn ich noch hoher Belastung kurzatmig bin, einen Hub vom Asthma-Spray und dann ist es weg. Dann habe ich das jetzt, also wirklich, das ist jetzt 20 Jahre her, dann habe ich das eine Zeit lang gemacht und dann habe ich einfach nie wieder diese Symptomatik gehabt. Das ist einfach nie wieder aufgetreten. Und der Glocknermann war halt auch schon ein sehr extremes Rennen, auch schlechtes Wetter, auch nass und kalt. Und dann ist es irgendwie so bei mir komplett in den Hintergrund geraten. Hab nie mehr drüber nachgedacht. Das hat mich im Alltag nicht eingeschränkt, das hat mich im Training nicht eingeschränkt. Dann das nächste Mal beim Run. Aber beim ersten Run. Und da ist aber so viel drumrum schiefgegangen. Ah, das komplette Überpacen am Anfang und so. Dass ich da nicht gedacht habe, okay, das ist jetzt dieses Belastungsasthma, das mir vor 20 Jahren diagnostiziert worden ist. Und ich muss mich damit auseinandersetzen. Sondern da habe ich einfach die drängenderen und offensichtlicheren Probleme gesehen. Und dann, das dritte Mal, dass es auftreten ist, war vor 2 Jahren, letztes Jahr, nach dem Wörthersee Gravel Rennen. Das war extrem intensiv, extrem hart, extrem heiß und staubig. Und da war ich dann wirklich im Ziel, in Felden, bin am Boden gesessen, so extrem kurzatmig, hab's nicht ins Zimmer, nicht ins Hotel geschafft und hab mir dann dort in der Apotheke ein Asthma-Spray geholt, 2 Hübe genommen, dann war das vorbei. Und dann war das auch wieder so ein bisschen aus meinem Gedächtnis draußen, weil es nie mehr vorkommen ist. Und jetzt da, die Symptome genau die gleichen. Also nimm ich an, dass es wahrscheinlich die Kälte ist, die kalte, feuchte Luft über die lange Dauer und schon wahrscheinlich auch ein bisschen die Intensität. Aber ich denke, das hat sich genauso angefühlt wie die anderen Male, das wird das gewesen sein. Und ich habe jetzt da noch nach dieser Schlafpause ist es wieder sehr, sehr gut gegangen eine Zeit lang.
Hat es dann bis zum Ziel gehalten?
Leider nicht. Kleiner Spoiler. Aber es ist dann wirklich, also es sind dann nach dieser Schlafpause sind dann noch 350 Kilometer und das klingt irgendwie so machbar. Aber das ist dann noch richtig, richtig lang geworden. Und ich habe dann so nach 15 Stunden hat es wieder angefangen mit dieser Kurzatmigkeit und das schlecht Luft kriegen. Und dann habe ich wieder angefangen, die ganz steilen Stücke einfach zu schieben, dass ich nicht so hochintensiv atmen muss. Und ja, aber es ist dann echt nur mehr schlimmer geworden. Dann noch so richtig versucht, bewusst durch die Nase ein und durch den Mund wirklich mit am ordentlichen Schub auszuatmen. Aber es ist dann echt richtig, richtig schlecht geworden. Und der letzte lange Anstieg, es waren irgendwie 600 Höhenmeter auf 7 oder 8 Kilometer, den habe ich fast zur Gänze geschoben. Wäre es mir davor auf den Anstiegen, ist mir echt nur gut gegangen, die bin ich alle gefahren. Und der letzte, da war es dann echt, da war so wenig Luft und Sauerstoff noch in mir und ich habe auch keinen aufnehmen können, dass ich da wirklich da nach Glimtalen den kompletten Anstieg raufgeschoben habe.
War das der Anstieg nach Grimstalen?
Genau, Grimstalen, nicht Glimtalen. Grimstalen, ja.
Diese Region habe ich mir beim Routenplanen auch angeschaut und deswegen habe ich jetzt diese Strecke schon gekannt, auch von Google Street View und so. Und ich habe mitgelitten mit dir, ich habe gesehen, du kommst nicht vom Fleck, du bist super langsam unterwegs. Es ist dann allein jetzt nur von der Karte schon zu sehen, da gibt's auch keine Infrastruktur, da gibt's keine Städte, du kommst wahrscheinlich längere Zeit durch keine Ortschaften durch. Wenn du jetzt Proviant brauchst oder eben eine Unterkunft brauchst, du wirst wahrscheinlich nichts finden. Und ganz, ganz weit vorne war dann, es war ein längerer Gravel-Abschnitt, ganz weit vorne war dann Alftal, wo ich gesehen habe, da gibt's laut Karte Tankstellen, da gibt's Restaurants, da gibt's eigentlich alles. Das hat ausgeschaut wie eine richtige Stadt, aber der Weg bis dorthin hat scheinbar noch wirklich weit ausgeschaut.
7 Stunden 44.
für 127 Kilometer. Was tue ich denn da überhaupt? Ich meine, wie langsam kann man sein?
Also, das war unglaublich frustrierend, aber mein Herz, da geht es mir noch gut, es wird dann noch schlimmer.
Müssen wir uns das wirklich anhören, wenn es dann noch schlimmer geht?
Nein.
Oder erzählst du es uns einfach?
Nein, aber das war noch eben, das war noch 127 Kilometer. Das Alftal, von dem du sprichst, das kommt noch, also 60 vor Schluss, also noch 290 Kilometer. Und ja, also ich bin dann in dieser langen Abfahrt und die nächste Nacht beginnt. Es war die Nacht davor, also nach der Schlafpause, vielleicht noch ganz kurz, das war die erste Nacht, wo es nicht bewölkt war, was tagsüber fein ist. Aber in der Nacht, also man kennt es, wenn es sternenklar ist, aber sternenklar ist da nicht, es ist nur nicht bewölkt, dann war es nochmal schon deutlich und spürbar kälter die Nacht. Das hat man schon gemerkt, das war richtig unangenehm. Und dann jetzt in diese letzte Nacht rein, kurz vor der langen Abfahrt nach Alftal, am höchsten Punkt, da wäre viel geschoben, bleibe ich kurz stehen, ziehe mir meine Jacke an und alles, was ich habe für die lange Abfahrt und werde dann da am höchsten Punkt vom Fabian überholt. Und wir sind dann mehr oder weniger gemeinsam, also so mit ein paar Metern Abstand, in diese Abfahrt rein.
War das dann die letzte gröbere Abfahrt? Weil es hat ein Profil so ausgeschaut, dass es dann gegen Ende hin noch wellig ist, aber jetzt nicht mehr so lange Bergabstücke.
Genau, das war die letzte lange Abfahrt. Deswegen habe ich auch da volle Montur angezogen. Und ja, dann habe ich mich runtergehaut. Und weil das war dann auch die Nacht, die so ein bisschen am finstersten unter Anführungszeichen war, aber im Vergleich zu den anderen Nächten schon. Und da bin ich ohne Brille abgefahren. Und die Brille ist bei mir, die schützt ja nicht nur gegen den Wind, sondern sorgt da ein bisschen für besseres Sehen bei mir. Und das war so eine Gravel-Abfahrt, wie man sie da einfach in Norwegen kennt. So wirklich Champagne-Gravel, perfekt gepflegter Gravel, keine losen Steine in den Kurven. Da kann man einfach, und ich bin jetzt keiner, der komplett riskiert bergab oder irgendwie fahrlässig oder zu schnell fährt, sondern ich habe es einfach gut runterrollen lassen, ohne jemals das Gefühl gehabt zu haben, dass ich großes Risiko eingehe.
Werbung. Flo, ich weiß, du bist ja einer der größten Tour de France Fans und wir beide sind ja begeistert von der Join Trainings App. Weißt du, was da jetzt Neues, Cooles herausgekommen ist?
Ja, Join wird mit der Tour de Join die Tour de France begleiten. Das sind 4 fixe Workouts pro Woche in 3 verschiedenen Intensitäten. Kann man sie dann selbst aussuchen. Und die Workouts werden so die einzelnen Stages bei der Tour de France widerspiegeln. Das heißt, man kriegt so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie schaut so eine Grand Tour aus. Und gleichzeitig wird man auch besser.
Ich bin echt schon gespannt, wie das funktionieren wird. Was es auch noch gibt, was super cool ist, ist die Sitzfleischgruppe bei Join und natürlich einfach die Funktionen, die wir alle schon kennen. Also Trainingsplan, der angepasst wird automatisch, wenn du mal doch keine Zeit hast oder wenn du mal mehr Zeit hast, wenn sich deine Prioritäten ändern. Du kannst deine Ziele eintragen, welche Rennen du im Kalender hast, an welchen Tagen du Zeit hast und dann wird einfach für dich der Trainingsplan erstellt und passt sich immer deiner aktuellen Leistungsfähigkeit an.
Und nicht zu vergessen, die wöchentliche Laufeinheit oder zumindest die gelegentliche Laufeinheit.
Ja, aber bitte, den muss man nicht machen, das ist nur
eine
Option.
Die muss man nicht machen, aber Join gibt dir die Möglichkeit dazu.
Wenn ihr das testen möchtet, wenn ihr bei der Tour der Join dabei sein wollt, schaut's auf join.cc/sitzfleisch. Dort findet ihr alle Infos und könnt das Ganze einen Monat völlig kostenlos testen.
Werbung Ende.
Aber ich kann mich erinnern, du hast, ich blicke jetzt kurz voraus, wie du dann aus dem Ziel ein Foto geschickt hast, du hast du geschwollenes Auge gehabt und du hast nicht gut ausgeschaut. Was hat es damit auf sich oder wo ist dir das passiert?
Ja, also das war dann genau in dieser Abfahrt. Man kommt dann in so einer Senke. In der Senke ist so eine 90-Grad-Kurve und genau am tiefsten Punkt ist eine Holzbrücke. Und das war eine Holzbrücke, wo die Balken der Länge nach aufgelegt sind. Und diese Brücken, die hasse ich einfach. Schon immer und aus Prinzip. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass sie mit den 45er Gravel-Reifen gefährlicher ist als eine, wo die Balken quer sind. Aber irgendwie habe ich da immer schon so ein bisschen Respekt. Und habe das gesehen, habe so ein bisschen ausgeholt, dass ich einen Balken genau triff und genau diesen Balken der Länge nach entlangfahren kann, ohne dass ich irgendwie Gefahr laufe, rechts oder links in so einen Spalt reinzurutschen. Und habe dann viel zu spät gesehen, dass auf dieser Brücke noch oben drauf zusätzlich Balken liegen für die Autospuren. Also nochmal extra erhöht. Und den Balken für die Autospur, den habe ich ganz leicht touchiert. Und dann hat es mich über den Lenker drüber gehaut. Also nicht mehr auf der Brücke, zum Glück nicht von der Brücke runter, sondern ans Ende der Brücke in den Schotter, über den Lenker drüber, Kopf voraus, bin ich dann da drüber gestürzt.
Was waren da die ersten irgendwie unbewussten Gedanken, so checken, ist was passiert, ist mir was passiert, ist dem Rad was passiert oder auf und weiter ohne zu viel nachdenken?
Na, also als erstes habe ich mir einfach einmal aufgesetzt. Dann habe ich einfach so mal einen kurzen Check gemacht, geschaut, dass ich habe die Regenjacken angehabt. Die Regenjacken hat nichts gehabt, was total komisch ist, weil das ist normalerweise. Und ich habe dann auch gesehen, ich bin nicht gerutscht, sondern ich bin einfach, da ist so ein Sandhügel am Streckenrand gewesen, ich bin in den einfach komplett eingeschlagen. Also ich bin nicht gerutscht. Bin da mit dem Kopf, mit dem linken Auge, mit dem Helm in diesen Sandhügel rein. Hab dann nochmal alles gecheckt, Fahrrad okay, alles noch dran, an mir noch alles dran. Dann ist eh schon der Fabian gekommen, der war kurz vor mir und der hat halt gesagt, er hat's scheppern gehört und hat umgedreht. Und der hat dann auch nochmal mit mir geredet, ob es mir gut geht, geschaut, wie er mir helfen kann. Und wir sind dann gemeinsam die letzten 4 Kilometer zu dieser Tankstelle. Also wir haben eigentlich immer gedacht, okay, jetzt suche ich mal ein Hotel oder suche einen Arzt oder es hat aber alles zugehabt und wir sind dann gemeinsam zu dieser Tankstelle. Bis dahin hat er mich begleitet und dort habe ich dann einen Erste-Hilfe-Kasten gekriegt, habe mal alle Wunden sauber gemacht, habe ganz viel Dreck und Sand aus dem Auge raus und ja, habe ein bisschen offenes Knie, das Knie habe ich mir aufgeschlagen, aber sonst, also nur ein paar Schürfwunden am Auge außen drumherum, es war leicht angeschwollen und am Lid habe ich auch einen kleinen Schnitt gehabt, das habe ich desinfiziert, sauber gemacht und dann, nachdem er sich 3-4 Mal versichert hat, der Fabian, dass es mir wirklich gut geht und dass ich keine dummen Entscheidungen triff, ist er weitergefahren. Ich bin dann noch ein bisschen in der Tankstelle im Warmann gesessen, hab 2-3 Kakao getrunken und dann habe ich überlegt, was tue ich jetzt? Wie geht's jetzt weiter?
Und wie ist es dann weitergegangen? Ich meine, ich kenne es zum Beispiel aus eigener Erfahrung, es kann sein, wenn so ein Sturz relativ klimpflich ausgeht, dass es dieser Gar noch einmal ein bisschen unter Anführungszeichen beflügelt. Dass du sagst, vielleicht ist es der Schock, vielleicht sind sie in deine Stresshormone oder vielleicht ist es einfach so das mentale Umdenken, so nach dem Motto, hey, jetzt fertig fahren, jetzt ist eh schon alles egal.
Ja, bei mir war es halt so, ich habe mal auf die Uhr geschaut. Es war irgendwie 3 oder 4 Uhr in der Früh. Ich habe mal geschaut, was sind die Optionen. Okay, am schnellsten Weg nach Tolga wären es 40 Kilometer. Die Strecke nach Tolga fertig fahren
wären 60 Kilometer. Hotel habe ich versucht, hat ganz offen gehabt. Und dann habe ich geschaut, also ich habe so eine Art Concussion-Protokoll mit mir selber gemacht. Okay, bin im Kopf durchgegangen, die Geburtstage meiner Liebsten, meinen eigenen Geburtstag, was tue ich? Okay, ich bin beim Bright Midnight, ich mache das und das. Ich habe jetzt keinen gehabt, der das verifizieren kann, aber ich war mir einfach relativ sicher, dass die Geburtsdaten alle stimmen in meinem Kopf, die ich mir vorgesagt habe. Ich habe keinen Nackenweh gehabt, ich habe keinen Kopfweh gehabt. Mir war es nicht schlecht, ich war sicher, dass ich keine Gehirnerschütterung gehabt habe. Ich habe auch sonst nichts gehabt. Und was soll ich machen? Die Sabine schläft mit dem Baby in Tolga. Soll ich sie anrufen und mich abholen lassen? Soll ich warten bis in der Früh, bis ein Taxi? Ich habe mir dann einfach gedacht, die 60 Kilometer jetzt nach einem Liter Kakao und nochmal warmem Essen und gutem Essen, die schaffe ich auch. Und warum soll ich die 40 auf der Hauptstraße fahren, wenn ich mit 60 und dann auch noch die 60 fahren könnte und dann auch das Finish mitnehmen könnte. Also habe ich mich dann so dazu entschlossen, das fertig zu fahren. Wollte aber auch der Sabine das persönlich sagen, was passiert ist und was meine Gründe waren, weiterzufahren. Und deshalb habe ich dann auch nichts mehr in der Gruppe gepostet. Weil ich wollte nicht lügen und sagen, es ist nichts passiert. Ich wollte aber auch nicht sagen, hey, ich habe einen Sturz gehabt und diese Biene wacht auf und das Erste, was sie hat, ist, ich habe einen Sturz gehabt und fahre weiter. Und deswegen habe ich dann in der Gruppe nichts mehr gepostet. Aber das waren so meine Entscheidungsgründe. Ich bereue die Entscheidung nicht. Ich denke, es war die richtige Entscheidung. Und ich glaube, ich habe da jetzt nicht unnötig riskiert oder irgendwie fahrlässig gehandelt. Weil ich bin ja doch 2 Stunden in der Tankstelle geblieben und habe das abgewogen und habe ein gutes Gefühl gehabt mit der Entscheidung.
Wir sind jetzt wirklich im Finale. Du hast alle Hochs und Tiefs, vor allem Tiefs, erlebt und hast jetzt noch 60 Kilometer vor dir. Wie ewig lang haben sie dir angefühlt und wie lang hast du da gebraucht, bis du das geschafft hast?
Es war gar nicht so schlimm, weil ich den groben Streckenverlauf gekannt habe von der Anreise nach Tolga. Und da fährt man da rauf, auch zu so einem Skigebiet und zu so einem Luxusresort. Und den Weg rauf habe ich gekannt. Und dann habe ich auch die letzten 10 Kilometer nach Tolga gekannt. Und deswegen habe ich dann schon ungefähr gewusst, wie es werden wird. Es waren nicht mehr wahnsinnig viele Höhenmeter und es waren ganz wenige steile Passagen und die habe ich dann wieder geschoben. Die mittelsteilen, die sind gut zum Fahren gegangen, weil ich doch 2 Stunden gesessen bin in der Tankstelle. Und dann bin ich jetzt einfach relativ humorlos, wenn man so sagen kann, einfach fertig gefahren. Es waren jetzt keine emotionalen Highlights, es war keine große Euphorie da. Es war aber auch kein Frust oder keine Enttäuschung, wie man es schon oft erlebt hat bei solchen Rennen, sondern es war einfach, du bist da, du hast die Schaltungsprobleme überwunden, du hast deine Magenprobleme überwunden, du hast dein Belastungsasthma oder deine Kurzatmigkeit überwunden, du hast sogar diesen Sturz überwunden und jetzt fährst du es halt einfach fertig.
Ich habe da noch eine letzte Sprachnachricht von dir. Ist jetzt der Zeitpunkt dafür, dich anzuhören vom Finale?
Ja, weil ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, die das ganz gut zusammenfasst.
Also, ich habe jetzt auf den letzten 60 Kilometern bewusst nichts aufgenommen, weil ich nicht schon wieder so Jammernachrichten aufnehmen wollte und mich aufregen und auskotzen, und es ist egal, wie man die letzten 60 gestaltet, es wird einen immer abfacken. Deswegen einfach hinnehmen, pedalieren und heimfahren. Und ja, jetzt bin ich da schon auf der richtigen Flussseite und roll gemütlich rein.
die letzten Kilometer werden einen immer anfacken.
Ja,
zumindest sehr oft, möchte ich sagen.
Ja, außer du machst das so wie du beim TCR oder so wie ich jetzt beim Bright Midnight, man entscheidet sich bewusst dagegen. Dann kann man es verhindern. Aber schön ist es nie, das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist vor allem dann nicht schön, wenn man sich ein schönes Finish erwartet. Weil das wird meistens, da werden seine Erwartungen dann nicht erfüllt. Und ja, entweder kein schönes Finish erwarten oder bewusst sagen, ich genieße es jetzt, auch wenn es gerade nicht schön ist. Ja, das gelingt aber, glaube ich, beim ersten Mal gar nicht gut, den wenigsten.
Ja, also ich habe es dann wirklich genießen können. Die Sabine hat im Ziel auf mich gewartet mit dem Baby. Und ja, ich habe dann eben noch die Brille aufgehabt und habe sie umarmt. Und dann habe ich nochmal alle Geburtstage aufgesagt und habe gesagt, ich habe keinen Kopf mehr, mir ist nicht schlecht. Ich habe die Entscheidung bewusst getroffen. Es war keine falsche Entscheidung. Und dann habe ich die Brille abgenommen mit meinem komplett eitrigen, blutigen, angeschwollenen Auge.
Ja, das Foto war sehr schön, das zu sehen. Ich habe natürlich zu Hause die letzten Stunden auch nicht mehr genau gewusst, was los ist. Von dem Sturz haben alle erst erfahren, nachdem es schon passiert ist. Ja, großen, großen Respekt und großen, großen Glückwunsch, dass du ins Ziel gefahren bist. Das haben, wenn jetzt nur so am Leaderboard vom GPS-Tracking schaue, von 233 an der Startliste waren 144 dann im Ziel. Also ich habe es jetzt nicht im Kopf ausgerechnet, aber die finnische Quote war jetzt nicht allzu gut. Also war wirklich schwieriges Rennen.
Und es hat auch jeder und jede, die im Ziel waren, bestätigt, dass es brutal war. Hart war, viel härter als erwartet. Ich glaube, es waren alle langsamer, als sie sich ursprünglich gedacht haben. Das ist immer wieder ein schlechtes Zeichen. Aber nein, das ist eins der Finishes, die mich fast am meisten stolz machen. Weil viel dazwischen gekommen ist, weil ich aber nie die Nerven weggeschmissen habe. Weil ich glaube, ich war noch nie so ruhig. Und habe die Probleme einfach so, wie sie waren, wie sie gekommen sind, einfach gehandelt. Also ich denke, vor ein paar Jahren, wenn mir das am Start passiert, dann schmeiße ich das scheiß Radl da in Tolga von der Skisprungschanze oder in den Fluss und tritt nochmal nach. Und dann ist es dort vorbei. Aber so, ich bin relativ ruhig geblieben, hab das angenommen, hab dann auch nicht überpaced, wie ich da dem Feld hinterher bin, sondern bin bei mir geblieben und hab dann den Magen-Darm gut irgendwie überbrücken können, bin bewusst mit 95%, 90% gefahren, hab das in den Griff gekriegt und hab mit zweimal gut geschlafen, das Asthma oder die Atemprobleme gut in den Griff gekriegt. Und dann habe ich den Sturz, der sehr, sehr blöd gelaufen ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Sturz, der kann, glaube ich, komplett ausgeschlafen bei perfekten Lichtverhältnissen genauso passieren. Das war weder die Müdigkeit, das war weder das fahle Licht, das war weder, dass ich die Brille nicht aufgehabt habe. Das kehrt einfach ein bisschen zum Radfahren dazu, dass man einfach ein bisschen Pech haben kann und dass einem so ein Sturz passiert.
Jetzt hast du schon ein schönes Fazit gezogen. Wie wollen wir jetzt zu einem wunderschönen Ende kommen? Kannst du sagen, du kannst es empfehlen? Ist das ein Tipp? Ist das, möchtest du jemanden ans Herz legen, das auch mal zu machen? Einfach aufgrund des Gesamtpakets, jetzt nicht nur das Rennen an sich, sondern die Gesamterfahrung Norwegen, Sommer?
Ja, also es ist wirklich eines der schönsten Rennen, die ich gemacht habe. Es ist, wenn die Strecke so bleibt, wirklich
fast alles fahrbar. Es ist die Route so gut gelegt, dass die Resupplies jetzt sind nicht alle 10 Kilometer, aber sie sind genug und mit ein bisschen einer Planung kommt man locker durch. Es gibt zwei besetzte Checkpoints, wo man jedenfalls ein Bett kriegt oder zumindest einen Boden, wo man schlafen kann. Und obwohl die Gegend wunderschön ist und sie manchmal so remote anfühlt, man ist nie allein. Also das ist in Norwegen, man denkt, man ist komplett alleine auf irgendeinem Fjell, wo der Gletscher runterlacht und um 3 in der Früh und dann steht da ein Wohnmobil um die Ecke, wo jemand drin schläft. Also man hat auch nie so das, was ich in Chile ganz oft gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, boah, wenn mir jetzt was passiert, dann alles Gute. Das hast du nicht, weil es sind dann immer diese Hütten, es sind immer Leute unterwegs. Also das ist schon vom Sicherheitsaspekt auch sehr, sehr cool. Also auch wenn man da bei 0 Grad auf 1400 Meter ist, dann muss man halt ein bisschen pedalieren und dann klopft man halt da bei dem Wohnmobil an und dann wird einem geholfen. Also das ist schon sehr, sehr empfehlenswert. Die Strecke, die Landschaft ist wunderschön. Ja, cooles Rennen.
Flo, jetzt haben wir echt ausführlich über das Bright Midnight gesprochen. Du hast viel erzählt. Wir sitzen jetzt in einer Doppelsession seit 3,5 Stunden da. Ich bin saumüde und bei dir scheint immer noch, also Sonnenschein ist übertrieben, aber es ist immer noch hell im Hintergrund, es ist unglaublich. Also bitte werft einen Blick auf unser Videoformat auf YouTube.
Ja, die Bright Midnight lacht aber, kann man sagen. Ja, es hat mir echt, also es war ein bisschen für mich jetzt ungewöhnlich, so ganz, ganz frisch und ich habe jetzt auch nicht so richtig alle Sprachnachrichten ganz, ganz verarbeiten können und so richtig ausführliche Notizen gehabt. War eine neue Erfahrung, das so ganz frisch zu besprechen, aber dafür ist es umso authentischer, denke ich. Hat mich sehr gefreut, über das Rennen zu sprechen und ja, jetzt gibt's für mich nur mehr dort watchen, und zwar das Transcontinental, auf das ich mich riesig frei, wo ich aber ehrlicherweise keine FOMO habe. Und es gibt eine Person, die das Bright Midnight gefahren ist und direkt weiter nach Trondheim, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es der Person gehen wird. Ich werde dich und ich werde alle anderen dort ganz genau watchen.
Weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Kennst du das Gegenteil von FOMO?
Na,
YOLO. Also, Fear of Missing Out, gell, FOMO. Man hat Angst, was zu verpassen, und das Gegenteil ist Joy of Missing Out. Dass man es einfach genießt, dass man das jetzt verpasst und dass man es in Rückenlage zurückgelehnt, vielleicht mit einem guten Getränk anschauen kann aus der Ferne. Ja. Das wünsche ich dir. Und ja, bitte drück mir weiterhin die Daumen, wenn die Folge rauskommt, ist das Transcontinental ja schon am Laufen. Und ich habe nochmal alle Links, die relevant sind, reingepackt.
Ich denke, wenn die Folge rauskommt, werden wir schon einiges am Fairy Game gesehen haben. Und es wird quer durch Polen gehen gerade.
Und dann, sobald ich wieder relativ fit bin, werden wir über das Transcontinental Race sprechen. Also, bis bald.
Bis bald.
Werbung. An der Stelle möchten wir uns heute wieder bei allen bedanken, die uns auf Steady unterstützen.
Auf Steady und auf Apple Podcasts könnt ihr unseren Feed werbefrei abonnieren und anhören.
Ja, und was es auch noch gibt, wir haben drei verschiedene Möglichkeiten, drei Pakete. Wir machen alle drei Monate eine Live-Session mit euren Fragen, wo wir uns eine Stunde Zeit nehmen, um auf alle Details einzugehen. Und wir können auch persönliche Grußbotschaften rausschicken an euch, wenn es um Geschenke, um Geburtstage, um gute Wünsche oder was auch immer geht. Und ihr findet alle Möglichkeiten, die ihr auf Steady buchen könnt, in den Shownotes. Danke nochmal.
Danke für euren Support. Werbung Ende.